Bevor ich jetzt anfange zu predigen, möchte ich einen kurzen, aber einen sehr wichtigen Test mit euch noch machen. Keine Angst, das tut nicht weh und es wird auch keiner bloßgestellt dabei. Das ist ein Test einfach, den ihr jeder auf eurem Stuhl machen könnt. Fasst euch doch mal bitte jetzt mit eurer rechten Hand an euer linkes Ohr. Alle? Also, West, ja, alle mal, gut. Habt ihr es gespürt? Ohr ist da. Dann mal jetzt mit eurer linken Hand an euer rechtes Ohr. Werner, mitmachen. Ist ganz wichtig, der Test. Na gut. Ohne dass ihr es jetzt gemerkt habt, habe ich zwei Tests mit euch durchgeführt. Der erste Test war, dass ihr wirklich mal spürt, dass ihr wirklich zwei Ohren habt. Ihr konntet mit euren Händen berühren. Das andere war, und das war der wesentliche Test, dass ihr, obwohl ihr zwei Ohren habt, ihr bewiesen habt, indem ihr das tut, was ich euch sage, dass ihr auch die Fähigkeit habt zu hören. Und das ist wichtig. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass wir das, was Jesus gerade in dem Gleichnis gesagt hat, dieses Gleichnis vom vierfältigen oder vierfachen Acker, dass wir den überhaupt verstehen können. Und deswegen ist das klasse, dass wir die Voraussetzung geschaffen haben. Ihr könnt alle hören, ihr habt verstanden, was Jesus sagt. Und jetzt könnt ihr das, was Jesus möchte, nämlich geistlich wachsen und Frucht bringen, könnt ihr vollziehen. Dann könnte ich jetzt aufhören zu predigen, weil das will ja jeder. Und ich glaube, dass das jeder von uns, jeder von euch, ich weiß nicht bei jedem Einzelnen, aber ich glaube, dass jeder von euch so den tiefen Wunsch hat, dass wir das, was Jesus will, auch wollen. Wir wollen doch uns in unserem Glauben wachsen. Wir wollen doch weiterkommen. Wir wollen doch nicht den Status quo erfüllen oder vielleicht weniger werden, sondern wir wollen wirklich im Glauben weiterkommen. Wir wollen Früchte sehen in unserem Leben. Aber, und das ist wahrscheinlich auch eine Realität, auch wenn wir das ernsthaft wollen, dann erleben wir immer wieder, dass das nicht immer so ist. Wir sind nicht immer voll begeistert und engagiert für Jesus, sondern wir leben manchmal unseren Glauben oberflächlich und manchmal auch lau. Und wenn wir ehrlich sind, uns mal ganz ehrlich eingestehen, dass unsere geistliche Müdigkeit nicht unbedingt immer an äußeren Umständen hängt, kann sehr häufig, sondern dass das manchmal an uns selbst liegt, weil wir geistlich zu bequem sind. Und wie sieht Jesus das jetzt? Jesus könnte jetzt sagen, das ist ja wirklich Mist mit euch, ihr seid mir eigentlich egal, aber so ist Jesus nicht. Jesus, der schaut bei uns ins Herz hinein und der weiß ganz genau, wie es da bei uns geistlich aussieht. Und weil wir ihm nicht egal sind, und weil er will, dass wir geistlich wachsen, genau aus diesem Grund erzählt er dieses Gleichnis. Und dabei analysiert er zuerst mal unser Herz. Das ist ganz wichtig, dass man erkennt, was ist denn in unserem Herz los? Wie sieht's da geistlich aus? Und dann geht er aber weiter und er zeigt ganz konkrete Schritte, wie wir von einem geistlich unfruchtbaren Boden zu einem fruchtbaren Boden werden können. Und Jesus beginnt dieses Gleichnis mit den Worten, jetzt fehlt die PowerPoint. Ah, jetzt war die eben schon da, nee. Siehst du gut, okay. Und Jesus beginnt mit den Worten, ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Jesus beschreibt hier erstmal eine Situation, die kannte damals die ganzen Zuhörer in Israel auf jeden Fall. Die wussten, was da abläuft. Für uns ist das schon ein bisschen weniger. Wir haben mit Bauern weniger zu tun oder wieder gesät, wie das sehen wir mit. Aber für die war das Alltag. Und den Zuhörern ist aber klar, dass was Jesus hier erzählt, ist nicht irgendwie so ein Anschauungsbeispiel für den richtigen Agrarbau oder wie man gut wirtschaftet, sondern er erzählt mit diesem Gleichnis etwas, er stellt einen Vergleich an. Er vergleicht den Bauern mit Gott. Den Samen, den der Bauer, also Gott, ausstreut, ist das, was Gott sagt. Und die vier unterschiedlichen Bodenarten, auf denen dann der Samen fällt, stehen für uns Menschen. Die Beschaffenheit unseres Herzens. Bleiben wir mal zunächst bei den Bauern. Also bei Gott. Gott verteilt ganz großzügig seinen Samen. So, ich habe mal gehört, dass das heute, die heutigen Sämaschinen, das ist nicht mehr so irgendwie eine Maschine, die was ausstreut, sondern die ist hochtechnisiert. Das ist computergesteuert und die registriert genau so, genau, was im letzten Jahr wo wie viel gestreut wurde an einer Stelle. Und das speichert das ab und da wird genau so viel gestreut, wie wirklich nötig ist. Das verhindert damit, dass man zu viel Streugut vergeudet oder auswirft und natürlich dann viel Geld verschwendet. Gott in dem Gleichnis ist, was Wirtschaft anbetrifft, also was finanzmäßig das anbelangt, was Jesus erzählt, eine Katastrophe. Denn er achtet nicht darauf, wie der Boden beschaffen ist, auf dem er das dort streut. Und es interessiert ihn auch nicht, ob er jetzt eine Tonne wertvollen Saatgut auf eine Stelle streut, die total unfruchtbar ist, sondern er streut einfach. Er streut, weil er die Hoffnung hat, dass trotz des hoffnungslosen Bodens sein Same aufgeht. Und ich finde das eine total ermutigende Tatsache. Egal wie hoffnungslos unser geistlicher Zustand im Moment ist, Jesus glaubt an uns. Er gibt nicht auf, sondern er streut seinen geistlichen Samen immer wieder in unser Herz rein. Und er verbindet damit die Hoffnung, dass da wieder geistlich etwas in unserem Herzen wächst, wenn da momentan nichts ist. Und auch wenn wir uns aufgegeben haben, er hat uns nicht aufgegeben. Jesus hat die Hoffnung, dass sich bei uns wieder etwas tut, sonst würde er sich solch einen Luxus nicht leisten. Gott streut also total verschwenderisch seinen Samen in unser Herz hinein. Und wenn wir nur bereit sind, dass sein Samen in unser Herz aufgehen darf, dann werden wir automatisch Frucht bringen. Und jetzt ist mir ganz wichtig, etwas zu sagen, weil das ist, wie ich finde, ein entscheidender Punkt, auch um das Gleichnis zu verstehen. Jesus spricht nämlich nicht davon, dass wir nichts dazu beitragen können, dass etwas bei uns im Herzen passiert. Also so ein bisschen, dass man sagt, ich kann ja nichts dafür, also Gott streut zwar, aber da passiert nichts. Dass geistlich etwas passiert, bewirkt Jesus, der Heilige Geist. Das macht er. Wir können kein geistliches Wachstum machen. Wir können uns noch so anstrengen. Das ist es nicht. Aber wir entscheiden darüber, ob wir diesen Gottessamen in unserem Herzen aufnehmen. Aufnehmen. Das Aufgehen, das Blühen macht Jesus, der Heilige Geist. Aber wir entscheiden darüber, ob wir das wollen oder nicht. Und wir entscheiden letztendlich darüber, ob wir ein fruchtbarer Boden werden wollen oder ob wir das nicht wollen. Also, ob wir offen sind für das, was Jesus uns sagt, oder ob wir uns davor verschließen und wir letztendlich entscheiden, wir wollen keine Frucht bringen. Dass Jesus die ersten drei Böden beschreibt, die unfruchtbare Böden sind, die machen das deutlich. Keiner dieser Herzensböden ist unverschuldet so geworden, wie er ist. Das hat den nicht einfach so angeflogen, sondern man ist selbstverantwortlich, was für ein Boden wir sind. Gott macht uns nicht zu einem Boden, der unfruchtbar ist, sondern wir entscheiden selbst dafür, welcher Boden wir sein wollen. Und wenn wir uns gleich diese vier Böden anschauen, dann will Jesus damit nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt nur einen Herzensboden haben. Also da ist ein unfruchtbarer Boden und da ist ein fruchtbarer Boden. Ich glaube auch, dass wenn dieses Gleichnis, kann man so hinauslegen, man ist der oder der oder der Boden, aber ich glaube, dass es manchmal auch sein kann, dass wir unterschiedliche Herzensbeschaffenheiten in unserem Herzen haben. Dass es einen Bereich gibt, der sehr fruchtbar, ein anderer nicht fruchtbar, aber wie beim Herz ist das nicht gesund, es muss alles fruchtbar sein. Oder es kann auch sein, dass es Phasen in unserem Glaubensleben gibt, wo wir mal der Boden sind und dann sind wir wieder der andere Boden. Aber ganz entscheidend, und das finde ich wichtig, ist, dass Jesus mit der Analyse kein abschließendes Urteil über uns fällt. Es geht ihm hier nicht um Gericht, dass er sagt, so seid ihr und dann könnt ihr mal vergessen, du bist ein unfruchtbarer Boden und dann kannst du es vergessen. Wenn Jesus so denken würde, dann würde er dieses Gleichnis doch gar nicht erst erzählen. Was macht das für einen Sinn, wenn jemand ein Gleichnis erzählt, sondern die Absicht ist doch mehr. Gerade weil er dieses Gleichnis erzählt, verbindet er die Hoffnung, dass sich dadurch etwas in unserem geistlichen Leben bewegt. Und Jesus zeigt uns nicht nur, wie unser momentaner Herzenszustand ist, sondern er öffnet auch die Perspektive, wie wir von einem unfruchtbaren zu einem fruchtbaren Boden werden können. Und deswegen sagt Jesus auch an der Stelle, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Jesus beschreibt den ersten Boden als so ein festgetretener Boden, auf dem dann der Samen fällt. Aber weil der so fest ist, gehen die Samenkörner überhaupt nicht richtig auf. Die Vögel kommen und fressen das weg. Und Jesus erklärt dann dazu, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Wie schon gesagt, streut Gott seinen Samen in die Herzen von uns Menschen. Aber wenn wir hart gegenüber dem sind, was Gott in uns pflanzen will, geht der Samen erst gar nicht auf in unserem Herzen. Das ist die Frage, wie werden wir denn zu einem festgetretenen Weg? Wie wird unser Herz so hart, dass wir nichts mehr aufnehmen können? Da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Dinge. Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. So eine Sache, die ich mir überlegt habe, ist, dass wir manchmal Menschen, die negativ über den Glauben reden, sogar sagen, das ist Quatsch und das bringt doch gar nichts. Es gibt Gott doch gar nicht und diese Wunder, die du erzählst, kann er gar nicht, dass wir denen zu sehr Raum geben. Ich fand das sehr interessant. Die Woche gab es so auf Dreisat so eine Dokumentation über Jerusalem und die drei Religionen. Und dann ging es darum, um die Kreuzigung und dann hat ein deutscher Historiker, der dort wahrscheinlich in Jerusalem lebt und arbeitet, gesagt, ja, das muss das wissen, alle drei Religionen haben sich entwickelt und jeder so seine Entwicklung gehabt. Und das Christentum hat dann die Lüge der Kreuzigung gebracht. Mhm. Ja, aber dann konnten wir wie bei einer Lüge auch, manchmal kann man nicht mehr zurücktreten, man hält dann an der Sache fest, weil man meint, das ist ja richtig so. Und ihr merkt, das setzt ja was in einem so los. Ja? Also da denkt man, ja, das ist ein Historiker, der weiß doch, was er redet. Hat der richtig? Und hat der, hat der vielleicht mehr Ahnung? Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, nee, glauben wir Gottes Wort mehr als das, was Menschen sagen? Und das kann halt unser Herz verschließen. Es kann aber auch dadurch passieren, dass wir durch jemanden seelisch verletzt wurden und wir dann nicht vergeben können. Oder wir etwas Schlimmes erfahren haben, das wir mit der Liebe Gottes nicht zusammenbringen können. Wenn Gott der Gott der Liebe ist, kann er das doch nicht in meinem Leben machen. Oder dass wir über Jahre hinweg für eine Veränderung in unserem Leben beten. So ein Charakter, so ein Verhaltenszug, den wir haben, darunter leiden wir und leiden andere drunter. Und wir beten schon seit Jahren und es ändert sich nichts. Und was auch immer das ist, es enttäuscht uns. Es enttäuscht uns von Gott, dass Gott so handelt, dass Gott nicht so wirkt und dass Gott nicht klarer redet oder nicht mehr macht. Und was passiert? Wir verbittern in unserem Herzen. Wir werden bitter gegenüber Gott. Und in Hebräer 12, 15 ermahnt der Schreiber deswegen, Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Verbitterung ist kein Zustand, den wir selbst, kein Zustand, der uns irgendwie anfliegt, sondern wir haben ihn selbst zugelassen. Jeden Tag, den wir an unserer Verbitterung festhalten, lässt unser Herz fester und fester werden. Und dann ist es logisch, dass wenn der Teufel, wenn dann irgendwie Jesus widerspricht und wir verschließen uns, dann kommt der Teufel, hat leichtes Spiel und pickt uns so das letzte fruchtbare Samen aus unserem Herzen raus. Aber entscheidend ist, dass dieser Zustand, dieser Teufelsreis, da sind wir nicht ausgeliefert, sondern wir können ihn durchbrechen, wir können es ändern, indem wir Jesus es erlauben, dass er wieder zu uns sprechen darf, dass wir wieder offen werden, auf das zu hören, was er sagt. Und Beispiel mit der Vergebung. Vergebung denken wir oft, das ist so ein gefühlsmäßiges, ja, jetzt habe ich Lust, dem zu vergeben. Nein. In meinen 99% der Fälle, wo ich Menschen vergeben muss, ist das nicht eine Gefühlssache, ganz und gar nicht. Das ist ein reiner Willensakt, den ich habe. Rolle, wo ich sage, ja, ich mache das jetzt nicht, weil ich will, sondern weil ich es fühle, sondern weil ich muss. Und weil ich weiß, im Endeffekt ist das Beste. Und das kostet mich wirklich Überwindung. Aber ich merke, wenn ich dann bewusst das ausspreche, dem anderen vergebe, es ans Kreuz bringe, dann erlebe ich plötzlich diese Freiheit. Aber ich kenne auch Momente, wo ich länger mit diesem Groll im Herzen festgehalten habe. Und dann wurde ich auch fest. Gemein und unerträglich auch. Den nächsten Boden, den Jesus beschreibt, das ist ein felsiger Boden. Dieser Boden, in anderen Übersetzungen sagen wir nicht nur Feuchtigkeit, sie sagen, sondern es ist so eine dünne Erdschicht, sodass der Samen zwar erstmal aufgeht, das ist klasse, aber weil natürlich durch den Felsen nicht genügend tiefe Wurzeln graben kann, versenkt, kommt dann die Sonne und dann wird das da vernichtet, die Pflanze. Jesus erklärt dazu, andere Menschen hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starke Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Jesus spricht hier das Problem an, das eigentliche Problem, dass wir keine geistlich tiefen Wurzeln haben. Am deutlichsten wird das sicherlich bei Leuten, die so frisch bekehrt sind. Kennt ihr vielleicht auch. Am Anfang, da ist man Feuer und Flamme für Jesus und man macht alles und sagt, mit Jesus, mit dir gehe ich durch, mach alles und es gelingt mir alles und dann passiert es, dann kommen Proben. Und dann merken wir, wie auf einmal wir anfangen zu schwanken und denken, boah, wie geht das da weiter und passt das überhaupt alles? Mit Proben, wenn Jesus dieses Wort sagt, Proben, meint er alle Formen von Anfechtung, Versuchung, Prüfung oder Widerstände. Und es spielt dabei nicht eine Rolle, ob jetzt diese Widerstände oder die Anfechtung vom Teufel kommen, ob sie von uns selbst oder von Gott selbst sogar kommen. Das spielt in dem Fall gar keine Rolle. Es ist einfach nur gesagt, es passiert. Das ist das Normale. Nach einem gewissen Christsein kommen so Anfechtungen. Und dann kann es uns geistlich umhauen. Aber ich glaube auch, dass die fehlenden Wurzeln nicht nur ein Problem ist für frisch bekehrte Menschen, sondern es kann genauso für jemanden sein, der schon lange im Glauben ist. Auch wenn wir schon 20 Jahre, 30 Jahre bekehrt sind, wir regelmäßig in eine Gemeinde, in den Gottesdienst kommen, einem Kreis mitarbeiten und sogar in der Gemeinde mitarbeiten, kann es gut sein, dass unsere Wurzeln ziemlich verkümmert, ziemlich klein sind. Und genau wie bei dem harten Boden, so gilt auch hier, dass wir diesen geistlichen Zustand, den wir haben, nicht einfach nur hinnehmen müssen. Das ist nicht von Gott gegeben, sondern wir können es jederzeit ändern. Und vorausgesetzt ist, wir wollen das auch. Jesus zwingt uns nicht. Es ist die Frage, wollen wir das? Aber wenn wir das wollen, wenn wir Jesus wieder ihm neu aussetzen, und das bedeutet dann, wenn man keine tiefen Wurzeln hat, dass man natürlich Zeit mit Jesus verbringt, in seinem Wort liest, mit ihm betet, Gemeinschaft hat und dann mal Tiefe zulässt, dann werden unsere Wurzeln wachsen. Nun spricht Jesus von dem Boden mit dem Unkraut und er erklärt dazu, noch andere Menschen gleichen dem vom Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügung des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Also es ist klar, wenn wir Kinder haben und ein Kind ist sehr, sehr krank, wenn wir vor einer großen OP stehen oder wenn wir eine hohe Geldforderung haben, die unser Budget total übersteigt, dann haben wir sicherlich schlaflose Nächte. Und Jesus weiß das. Und er weiß, wie sehr uns Sorgen zusetzen können. Und er verspricht uns nicht, dass wir ein sorg- und angstfreies Leben haben werden. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist eine Realität. Aber er verspricht uns, uns mit unseren Sorgen nicht alleine zu lassen, sondern er will uns helfen. Und entscheidend ist wieder hier auch, ob wir wollen. Wollen wir, dass die Sorgen uns bestimmen? Sollen die herrschen über unser Herz? Oder kann Jesus der Herr sein in unser Leben? Darf er herrschen über unsere Sorgen? Und Jesus bietet uns an, dass wir alle unsere Sorgen bei ihm am Kreuz abgeben. Deswegen redet Petrus auch, werft alle eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt für euch. Das klingt so einfach. Das ist nicht einfach. Das kostet wirklich Kraft, manchmal die Sorgen abzugeben und immer wieder abzugeben. Aber es ist ein Lernprozess, in dem wir stecken. Und mir hilft es manchmal auch, dass ich mir bewusst mache, bei den ganzen Sorgen, das ist so für mich so entscheidend, dass ich weiß, wer ist eigentlich Gott? Gott ist Gott. Und wenn ich mir das bewusst mache, wer Gott ist, dann wird mir auch vielleicht klar, dass Gott der beste Finanzmanager, der beste Erzieher, der beste Bankdirektor, der beste Arzt, der beste Eheberater und Zukunftsanalyst, die beste Arbeitsagentur ist oder irgendwas anderes. Er ist Gott. Und wenn ich ihm vertraue und sage, Jesus, ich bringe dir meine Sorgen, aber du kannst es lösen, dann löse ich mich davon und werde auch frei. Und so wie die Sorgen Jesus aus unserem Herz verdrängen können, so kann auch der Reichtum Jesus aus unserem Herz verdrängen. Also Geld oder Reichtum an sich ist noch keine Sünde. Dafür gibt es, wie ich finde, zu viele Beispiele im Alten wie Neuen Testament von Menschen, die sehr reich waren. Zum Problem wird er erst dann, wenn uns diese Dinge wichtiger werden als Gott. Manchmal passiert das dann erst, wenn wir einen gewissen Wohlstand haben, wenn die Sachen auf einmal drohen wegzufallen. Und da merken wir manchmal, also wenn es einem gut geht, finanziell ausgesorgt, dann sagt man, ich habe kein Problem mit Geld, ja. Aber dann auf einmal gibt es eine Krise oder andere Sachen, dann merken wir auf einmal, da merken wir, worauf setze ich mein Vertrauen? Sind diese Dinge mir wichtiger geworden als Gott? Und unsere Gedanken die ganze Zeit sich nur darum drehen, wie wir unser Geld vermehren können, wie wir es gut anlegen können. Und es spielt nichts anderes mehr eine Rolle. Ich kenne jemanden aus meinem Bekanntenkreis, also Bekannten, Freund von Bekannten. Das ist jemand, der hat eigentlich ausgesorgt. Der ist jetzt schon an die 80 Jahre, spekuliert immer noch an der Börse. Und da habe ich mitbekommen, da hat er irgendwann mal gesagt, oh, heute habe ich gerade hier Mercedes-Benz gerade erwirtschaftet. Aber der Mann hat genügend, der hat ein Haus auf Mallorca, was braucht er noch mehr? Und der Mann ist so gefangen in der Sache, er kommt nicht mehr von frei. Der schläft nur noch ein paar Stunden Nacht, weil er immer die Börsenkurse kontrolliert und den richtigen Moment macht. Und das kann in viel kleinerem Maße sein. Es geht darum, was nimmt mich, was beherrscht mich, was nimmt mich gefangen. Und deswegen warnt die Bibel nicht ohne Grund. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Auch wenn wir meinen, dass das Geld uns ein befreites Leben schenken will, bewirkt es im Grunde nur das Gegenteil. Es kann uns beherrschen, es kann unsere Seele gefangen nehmen. Und auch hier gilt wieder die bewusste Entscheidung, die wir treffen. Die nimmt uns Jesus nicht ab, sondern wir entscheiden, soll das Geld, der Reichtum, der Wohlstand bei mir der Mittelpunkt sein oder ist es Jesus Christus? Beides geht nicht. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen, sondern es geht nur entweder oder. Und die letzte Unkrautpflanze, von der Jesus spricht, ist sind die Vergnügungen des Lebens, die große Botschaft ersticken können. Oh, klingt ja furchtbar, oder? Jesus, die Spaßbremse, keine Freude und keinen Spaß mehr. Nein, das ist es nicht, was Jesus hier anspricht. Es geht nicht um Dinge, es geht nicht um Dinge, die Spaß allgemein haben. Und was ist, wir sind ja als Krishona kommen wir ja aus dem Pietismus, da gibt es viele negative Sachen, die gerade das so ein bisschen abtöten, Spaß, Freude, und da durfte man nicht tanzen und nicht ins Kino und was weiß ich, das war alles, man entsagt alles. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Sondern es geht um Dinge und Verhalten, bei denen wir genau merken, ob sie uns gut tun oder nicht. Die Spaßversprechen dabei merken, es tut uns nicht gut. Und ich glaube, man könnte jetzt eine lange Liste sehen, aber ihr selbst wisst doch genau was. Was ist etwas, was euch Freude verspricht und wenn ihr dem nachgeht, merkt, das tut nicht gut. Es geht darum, das sind so Dinge, die unsere Beziehung zu Jesus gefährden, sogar zerstören wollen. Wo wir merken, das tritt so in Konkurrenz mit Jesus, dass ich mich da entscheiden muss. Und davor warnt Jesus. Egal ob es jetzt die Sorgen, der Reichtum oder negative Freuden sind, alle wollen uns von Jesus wegbringen und uns hindern, im Glauben zu wachsen. Und auch hier gilt, dass wir immer eine Wahl haben. Wir sind dem Unkraut nicht hilflos ausgeliefert, sondern wenn wir uns entscheiden, dass Jesus mehr Raum in unserem Herzen bekommt, dann verändert das unser Herz radikal. Und mir ist dann so ein Beispiel angefangen. Ich habe das schon mal gebracht, aber ich fand das so gut, dass ich es nochmal erzählen wollte. Auf dem Rasen hier, Gemeinrasen und Dings, wer mal genau hinguckt, der sieht, das ist viel Unkraut da. Und irgendwann mal vor ein paar Jahren hatte ich mich entschlossen, sage ich, will diesen Unkraut loswerden, ich will mehr Rasen haben, das ist doch schön. Und da bin ich zu unserem Spezialisten Joachim Otto gegangen, der hat einen Agrarmarkt in Reiskirchen, Werbespot vorbei. Und da habe ich gefragt, Joachim, was muss ich denn machen, damit der Rasen, der kommt, muss ja mehr Unkrautvernichter machen. Und da sagte er mir, pass mal auf, es ist so, das Unkraut wächst auf nährstoffarmen Boden. Das braucht keinen Nährstoff. Ganz im Gegenteil zu dem Gras. Wenn das wachsen soll, braucht das Nährstoffe. Also man muss Dünger zuführen. Und wenn du dem Rasen Dünger zufügst, dann wächst der Rasen und gleichzeitig vermehrt er sich und vertreibt eigentlich dadurch das Unkraut. Und ich finde das ein super geniales Bild für uns, für dieses Gleichnis. Je mehr wir Jesus, Gottes Wort in uns wirken lassen, das ist der Dünger in unserem Herzen, desto mehr nimmt Jesus in unserem Leben Raum. Und dann vertreibt er eben dieses Unkraut aus Sorgen, Reichtum, negativen Freuden aus unserem Herzen. Wir müssen gar nicht gegen diese Dinge so kämpfen, sondern je mehr wir Jesus in unser Herzen hineintun, je mehr das, was er sagt, in unseren Herzen aufnehmen, verstehen und umsetzen, desto mehr wächst unser Glaube und unsere Beziehung. Und die anderen Sachen werden uns viel wichtiger und lassen dann nach. Wenn wir ein hartes Herz haben, ein Herz ohne tiefe geistlichen Wurzeln oder eines, das voller Unkraut ist, dann ist das schlimm. Das ist nicht ungefährlich. Das hat was mit Gefahr mit unserem Glauben zu tun. Aber es muss nicht so bleiben. Denn Jesus will in unserem Leben wirken. Und wenn wir das zulassen, dann passiert genau das, was Jesus so am letzten Boden, den er beschreibt, dann darüber erklärt. Und er sagt, aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Wort oder Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ich finde das eine geniale Aussage. Amen.